Es ist der 1. Oktober 2016, nachmittags in Chaska, einem Vorort von Minneapolis. Über dem privaten Hazeltine National Golf Club, erbaut vom Golfplatz-Star-Architekten Robert Trent Jones, scheint die Sonne. Ein leichter Wind weht. Ein perfekter Tag für eine ruhige Runde Golf. Aber heute ist kein normaler Golftag. Es ist Ryder Cup-Tag. Der zweite Tag im epischen Duell der besten Golfer Europas gegen die der USA. Es ist der zweite Tag auf dem ehrwürdigen Golfplatz, an dem Tausende von Golffans sich benehmen wie im Ultra-Fanblock eines Fußballclubs. Der Ire Rory McIlroy mit 27, der Starspieler des europäischen Teams, ist richtig geladen. Er spielt zusammen mit seinem Partner, dem Belgier Thomas Peters, gegen das US-Duo Brooks Koepka und Dustin Johnson. Und eigentlich läuft es gut. Sie liegen vorn. Gerade erst hat Rory am Loch 7 ein Birdie erzielt. Doch das schon seit Freitag hochgradig aggressive amerikanische Heimpublikum macht den Ryder Cup seit dem ersten Abschlag wieder mal zur Pöbelshow. Auf dem Weg zum Abschlag am 8. Loch hat Rory endgültig die Schnauze voll und lässt einen der übelsten Pöbler von der Security entfernen. Beliebter macht ihn das beim amerikanischen Publikum nicht gerade. Und seiner für dieses Spiel so wichtigen Konzentrationskraft hilft das ganze Theater auch nicht. Einige Minuten später, Rory hat gerade einen Putt knapp vorbeigeschoben, ist es schließlich soweit. Erst eine Stimme, dann ein ganzer Chor. Sweet Caroline, oh oh oh. Rory schüttelt fassungslos den Kopf. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt nerven die schon wieder mit diesem Scheißlied. Zwei Jahre zuvor, 2014, war Rory mit der dänischen Tennisspielerin Caroline Wozniacki verlobt. Sie waren ein sehr prominentes Sportlerpaar, doch nur wenige Tage, nachdem die Hochzeitseinladungen bereits verschickt worden waren, beendete McIlroy die Verlobung abrupt, Berichten zufolge mit einem kurzen Telefonanruf. Die Trennung war eine große Nachricht, erregte viel öffentliche Aufmerksamkeit. Jetzt nutzte das amerikanische Publikum das, bekannt für sein lautstarkes und parteiisches Verhalten, um McIlroy zu verhöhnen. Ab Tag 1 singen die Fans das Lied, besonders wenn er versucht, sich auf einen wichtigen Schlag zu konzentrieren. Doch jetzt ist gut. McIlroy hat die Schnauze voll. Er zwingt sich zu lächeln, fixiert die lauteste Sängertruppe und singt lautstark und vermeintlich unbeeindruckt die nächste Textzeile des Lieds. Good times never seemed so good. Dann dreht er sich um und geht zum nächsten Abschlag, lächelnd. Er zwingt sich dazu. No way, ihr kriegt mich nicht klein. Den Gefallen tue ich euch nicht, denkt er. Dann wird aus Trotz ganz schnell eiserne Konzentration. An diesem Nachmittag in Chaska hatten zumindest in diesem Duell die Amerikaner gegen Rory und seinen Partner Thomas Peters das Nachsehen. Die britische Zeitung The Guardian, als Verteidiger der Golftradition, schreibt am nächsten Tag, Golf sollte sich nicht für die Standards schämen, auf die es stolz ist, und sich von ihnen verabschieden. Historische Vorurteile und allgemeine Arroganz mal beiseite, jede Disziplin, die Anstand, Sportsgeiz und gute Manieren lehrt, hat einen Wert, der über die reine Sportlichkeit hinausgeht. Für Golf mag das stimmen, aber es ist nicht Golf, es ist Ryder Cup.
Das ist die zweite Episode des neuen Podcasts The Grudge. Mein Name ist Nico Backspin.
Und mein Name ist Hubertus von Lobenstein.
Und heute erzählen wir euch die Geschichte vom Ryder Cup. Es ist die größte und geschichtsträchtigste Golfrivalität zwischen den USA und Europa und ein riesengroßes Sportereignis. Und ich muss ehrlich sagen, etwas, womit ich mich noch nie intensiv beschäftigt habe. Aber die Geschichte einer Golfrivalität, die mal als Auslandsreise golfspielender Gentleman aus den USA begann, was im Übrigen eine sehr lustige Vorstellung ist, dann aber zum alle zwei Jahre stattfindenden Agro-Showdown zwischen den besten Golfern der USA und Europa wurde. Eine Rivalität, die auf der nach oben offenen Emotionsklaviatur jede Taste mitnimmt. Und alles, was ich bisher darüber gesehen habe, beschreibt das. Und so wird auch wahrscheinlich so manche Golftradition sehr alt aussehen gelassen. Und doch so gnadenlos Golf-Klischees bedient werden und Golf-Vorurteile bestätigt werden, ist es trotzdem für alle vielleicht das Event des Jahres. Eine Rivalität, die 1927 begann und dieses Jahr vom 26. bis 28. September zum 45. Mal stattfindet. Ich weiß nicht, ob Hubertus dabei ist, das wird er uns sicherlich gleich noch erzählen, aber es wird hunderte Millionen Fans rund um den Globus in ihren Bann ziehen. Und Hubertus, sag mal, ich spiele Golf und Golf ist in Deutschland aus meinem Blickwinkel schon eine Menge Klischee, eine Menge Vorurteile, eine Menge alte weiße Männer in karierten Hosen, altes Geld, sehr snobby, langweilig, uncool. Ich habe da sehr viel zu kämpfen. Und ohne dir nahe treten zu wollen, du bist ein paar Tage älter als ich. Was ist deine Entschuldigung, dass du trotzdem so ein begeisterter Golf-Fan bist?
Naja, bei mir, ganz ehrlich, hat das eigentlich wirklich auf einem ganz traditionellen Weg angefangen. Ich bin völlig zufällig in meine erste Golfstunde gestolpert. Wir waren irgendwo in der Nähe von einem Golfclub. Und komm, wir gehen da mal hin, wir probieren das mal aus. Und dann, das funktioniert bei mir ja immer, Golflehrer sagt, oh, du hast eigentlich Talent. Damit war ich angefixt, ja, muss ich das natürlich jetzt auch machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt Fußball längst nicht mehr gespielt. Dachte, ach ja, das könnte ja mal die Sportart sein. Dann bin ich zum ersten Mal im Golfclub gewesen, da dachte ich, okay, ich lasse es doch, das ist mir zu steif, das ist mir zu langweilig, da habe ich keinen Bock, das ist nicht meine Community. Habe dann allerdings übers Ausland und im Ausland relativ viel gespielt, wenn ich unterwegs war, habe dann dort auch meine Platzreife gemacht, konnte also relativ schnell hier auf den Plätzen spielen und bin so Schritt für Schritt ein Riesenfan dieses Sports geworden. Ich bin ganz großer Fan von Linksplätzen, also den Plätzen, die es in Schottland und Irland und England vor allen Dingen gibt. Diese schmale Streifen zwischen dem Meer und dem Land. Sensationelle, ganz besondere Art des Spielens. Und ich spiele tatsächlich einmal im Jahr mit 15 mittlerweile wirklich engen auch Freunden das Format Ryder Cup zusammen, 3 Tage lang.
Ach, wirklich?
Ja, also jedes Jahr gibt es einmal Ryder Cup seit 30 Jahren mittlerweile und Wahnsinn. Das ist ein Mörder-Event und macht ganz große Laune.
Ich nehme die Idee jetzt schon mal mit, ehrlicherweise.
Ich kann es wirklich nur empfehlen und ich glaube, wenn du die fragen würdest, die würden dir alle bestätigen, der Lobenstein ist zu laut beim Gewinnen, deutlich zu laut, wenn er verliert und wenn irgendwie wieder ein Schlag daneben geht. Er sieht nicht immer adäquat gekleidet aus auf dem Golfplatz. Eigentlich gehört er nicht auf den Golfplatz und nicht in den Golfclub, aber es macht echt Laune, mit ihm zu spielen. Ich habe tolle Leute kennengelernt bei dem Sport. Mir macht es tierischen Spaß. Und es ist auch weitaus sportlicher und nicht so einfach, wie man denkt, wenn man von außen drauf guckt.
Ja, ey, definitiv. Ich muss auch sagen, ich habe ja selber viele Golferfahrungen bisher gesammelt. Hab ja selber auch Dinge da gemacht, aber ich verstehe die Liebe, die du da gerade beschreibst.
Also es ist ein Sport, ein toller Sport, um ihn selber zu machen und ich kann mich tatsächlich bei so einem Ryder Cup auch 3 Tage vor den Fernseher setzen. Mir
das finde ich stark.
Wobei das letzte große TV-Event, was ich mir gegönnt habe, ist auf dem Computer gewesen bei YouTube. Ich habe mir das ganz, ganz große Duell Nico Backspin gegen Johannes Strate, den Sänger der Band Revolverheld, angeguckt. Ganz großes Golf, mein Lieber, ganz großes Golf. Ich bedauere sehr, dass wir noch nicht miteinander gespielt haben. Wie bist du denn da hingekommen? Und ich weiß, du beschäftigst dich ja auch sozusagen beruflich mit dem Thema Golf. Wie bist du da hingekommen? Weil dich hätte ich da nicht vermutet.
Ja, das ist auch ganz lustig, weil ich laufe auch inkognito seit 15 Jahren über Plätze. Hab in den 30ern irgendwann angefangen und da musst du dir vorstellen, das ist der junge Nico Backspin oder jüngere mittendrin in seiner Hip-Hop Blase und ich habe da mit Straßenrappern zu tun und an dem einen Tag bin ich irgendwo in einem Viertel irgendwo bei den harten Jungs in Frankfurt unter der Autobahnbrücke und am nächsten Tag stehe ich auf dem Golfplatz und schlage einfach ein paar Bälle, weil ich einfach Ruhe und Frieden brauche. Mhm. Etikette nie mein Thema gewesen, ich habe nie versucht irgendwie Turniere zu spielen, werde jetzt erst quasi so ein bisschen dazu gezwungen, weil ich in diesem Kontext, und das hängt dann auch hier mit der Arbeit in der Agenturwelt, in der wir sind, zusammen, dass wir festgestellt haben, ey, Golf ist eigentlich mehr so, wie du es beschreibst, auch wie du selber bist, aber das wird nicht so richtig gesehen. Es ist der Ryder Cup, es ist international. In Deutschland hat es diese Klischees, die mich immer davon abgehalten haben, nicht mal ins Clubhaus zu gehen, sondern vor anzumelden, bezahlen und weg. Ich will mit den allen nichts zu tun haben. Ich mag das nicht, wenn Lieselotte und Gustav mich dazu angucken, warum ist denn seine Hose so schlabberig? Und ich wäre gerne einfach komplett im Jogginganzug da einfach rumgeschlurrt, weil es auch egal, wie ich aussehe. Ich will einfach nur Bälle hauen. Das ist der Grund, warum wir das Urban Hitters Collective gegründet haben. Zu weit hier, kleiner Ausflug, ist einfach ein Raum schaffen für Leute, die Golf cool sehen wollen in Deutschland, weil wir das woanders schon überall so erlebt haben. Und ich glaube, deswegen ist der Ryder Cup für mich wahrscheinlich auch mein absolutes Lieblings-Golf-Event, ohne dass ich es jeweils in meinem Leben gesehen habe. Was ich kenne, sind Social-Media-Bilder. Ich habe natürlich hier vor ein bisschen Research gemacht. Ich kenne die Geschichten, so wie du sie beschreibst und beschreiben wirst, auch. Ich weiß, was du uns gleich noch alles erzählen wirst. Ich habe überall Anhaltungspunkte, denke mir, ja. Und ich selber, die einzigen Erfahrungen, die ich bisher hatte, war immer dieses weiße Männer und Frauen klatschen an beträchtig, weil der Ball ganz gut geschlagen wurde. Das ist es denn nicht. Denn heute, ich meine, ich durfte jetzt mal bei dem BMW International Open dabei sein. Habe auch mit dem Pro, diese Pro-Am-Tour gemacht. Ich habe irgendwie Lust dahin. Und ich möchte gerne auch mal Sport, Golf, Profi, Golf, einfach ein Bundesligaspiel quasi im Golf mir mal angucken. Also ich möchte mal 3 Tage lang laufen. Auch dieses Bedachte und so, wie die Klaviatur da einfach ist. Trotzdem weiß ich brauche es wild, ich brauche es irgendwie rough und ich brauche auch immer Emotionen. Und wenn du alleine über den Platz läufst, ist deine einzige Emotion meistens ja nur die Fahne und der Ball und das war's. Vielleicht im Glück ist der Flightpartner einer, den du nicht leiden kannst, aber selbst das lassen die ja selten raus. Ich meine, da ist ja im Tennis mehr los, habe ich das Gefühl, als beim Golf. Der Ryder Cup dagegen, der hat das, was ich brauche. Denn es ist ein Mannschaftswettbewerb und ich versuche jetzt mal ein kleines bisschen zusammenzufassen. Spielst du alle 2 Jahre, die 12 besten Europäer gegen die 12 besten Amerikaner. Was ich ganz spannend finde, geht nicht um Geld. Also es ist überraschend in einem Sport, in dem es nur um Geld geht, ne?
Absolut.
Sondern 3 Tage um die Ehre und für seinen Kontinent. Und das ist auch irgendwas, was so eine Mischung hat aus, ist dieser Patriotismus eigentlich so zeitgemäß und trotzdem weiß ich, die Amerikaner sind so, also macht es ja einfach nur Spaß, wenn du Europäer bist, gegen die Amerikaner zu fronten und dagegen zu gehen, also machst du das und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen diese Basis davon, du kannst keine Ego-Trips haben, Empfindlichkeiten, du musst ein Team sein, ich finde diesen Psycho-Faktor, den du eben im Intro schon beschrieben hast, total spannend dabei und ich stelle mir vor, wenn ich klassische Golfturniere sehe, und so wie ich es mitkriege, dann ist das halt Lounge-Musik, die ich damit ruhig, bedacht, nicht zu laut. Ich meine, ich habe gestern wieder gespielt und der eine in der Runde hat klassisch Golf, hat das quasi so gelernt. Der war mal leise und wir haben einfach gequatscht, auch wenn der andere geschlagen hat. So,
ja. Damit macht man sich ja richtig Freunde auf dem Platz.
Wenn du bei uns dabei
ausgerechnet im Turnier.
Ja, groß. Und wenn du bei uns dabei warst, war es einfach so, boom. Und keine Ahnung, ich höre auch dann, du weißt, wo ich herkomme, ich bin Hip-Hop. Ich bin so aus dieser der laute Musik, damit bin ich irgendwie groß geworden. Und Ryder Cup klingt ein kleines bisschen so wie das, was ich musikalisch lieber mögen würde, oder?
Ganz eindeutig, für mich ist es eher Heavy Metal oder Punk, aber ja, der Ryder Cup ist wirklich anders. Du hast es ja gerade schon wunderbar beschrieben, so in Grundzügen. Eine zweite Anmerkung dazu, du sagst ja, das ist ein Mannschaftswettbewerb und der ist ziemlich einmalig. Es hat aber mittlerweile weitere Wettbewerbe. Ich kann nur dringend empfehlen, sich den Solheim Cup anzugucken. Das ist die Ladies-Variante davon. Oh, ja. Und ich sag dir, feine Klinge, aber mindestens genauso fies wie die Männer. Sensationell. Die spielen immer in dem Jahr, in dem kein Ryder Cup stattfindet. Okay. Und in diesem Zwischenjahr beim Ryder Cup spielen die Amis, weil sie nichts anderes zu tun haben, immer noch den sogenannten President's Cup gegen die Spieler vom Rest der Welt, also exklusive Europa und sonst was. So, das nur dazu. Zweite Anmerkung, das, worüber wir hier reden, das Spiel um die Ehre ohne Preisgeld, darüber reden wir später nochmal. Das ist nämlich dieses Jahr zum ersten Mal nicht so. Die Amerikaner sind da ein bisschen anders, aber da kommen wir gleich noch zu.
Der Markt hat sich geändert scheinbar.
Nee, die Egoismen der Amerikaner haben sich durchgesetzt.
Abstände.
Und dazu kommt diese Aggro-Rivalität, über die wir reden, weswegen wir es mit reingenommen haben. Wir sagen, das ist ein echter Grudge. Den Cup gibt es schon lange, aber Aggro ist er erst seit 50 Jahren. Es hat 50 Jahre gedauert, bis das so geworden ist, wie es heute ist.
Ich stelle mir das gerade vor, wenn da irgendwelche Gentlemen mit einem Schiff eine Reise nach Europa machen, um mal, meine Damen und Herren, wahrscheinlich meine Herren nur zu der Zeit, wir sind aus den USA, wir würden gerne hier ein bisschen spielen. Haben Sie Lust auf einen Wettbewerb mit uns?
Erzähle ich dir gleich.
Ja, bin ich gespannt.
Bevor wir so ein bisschen in die Tiefen des Ryder Cups einsteigen, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die das jetzt hören da draußen, dass nicht alle davon Golf spielen oder den Ryder Cup kennen oder die Regeln kennen. Und wir zwei, als wir uns hier drauf vorbereitet haben, haben gesagt, okay, der von uns, der weniger Ahnung hat, versucht mal in diesem Podcast die Regeln zu erklären. Ja. Insofern bist jetzt du dran, einmal sozusagen Ryder Cup for Dummies zu erklären, wie das funktioniert.
Ja, muss man ehrlich sagen, das ist heute definitiv deine Show und ihr hört das ja auch schon am Anfang, mit welchem Enthusiasmus Robertus hier dabei ist. Aber ich bin sehr gespannt drauf, weil ich will hier über den Ryder Cup lernen und ich kenne mich, ich habe jetzt schon Angst davor, dass ich, wenn der Ryder Cup dann hier von uns durchexistiert wurde, ich nächstes Jahr versuche, mit allen Mitteln da vor Ort zu sein. So, denn das ist es wahrscheinlich. Also ich spiele Golf und habe noch nie Ryder Cup gemacht, aber stell dir mal vor, du spielst gar keinen Golf und trotzdem kann dieser Sport für dich so irgendwie eine große Faszination haben, weil es halt wie ein Länderspiel ist. Ne? Wie schon beschrieben, Teamwettbewerb, die besten Spieler aus den USA und Europa kommen dahin. So, es sind 12 Spieler und ich finde interessant, es gibt ein Ranking, wonach sie da reinkommen, das ist richtig, ja. Aber die Captain entscheiden auch. Das heißt, wenn du mir sagen wollen würdest, Hubertus, ja, du hast es nicht im Ranking geschafft, aber du bist für die Stimmung da. Ich weiß, du kommst in den Kopf von den Gegnern. Ich nehme dich mit. Das mag ich.
Ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt in dem Spiel.
Ja, das finde ich total spannend. Wo ich ein bisschen mit mir hadere ist, und das klingt so typisch wie etwas, was in den 1900 irgendwann entschieden wird. Es gibt 28 Punkte. 14 oder 12 Leute. Warum? Ich komme nicht auf die Zahl. Kannst du mir vielleicht alles noch erklären? Und der nächste Punkt ist, es gibt natürlich für einen Sieg einen Punkt. Du hast Duelle und dann gibt es einen Punkt für einen Sieg. Beim Unentschieden gibt es 2 halbe. Warum stellst du es so auf, dass es garantiert einen Unentschieden geben kann? Warum machst du nicht 29 Punkte, damit es zumindest garantiert einen Gewinner geben kann? Weil dann ja irgendwie beim Unentschieden der eine noch und so.
Du kannst auch mit 29 einen Unentschieden hinkriegen, ja, weil im Ryder Cup werden halbe Punkte vergeben.
Ah. Hast du auch wieder vollkommen recht. Und dann wird es für mich aber ein kleines bisschen wild. Denn es gibt Teamspiele, so. Fourball, zwei Team aus den USA gegen zwei Team aus Europa und jeder Spieler, jeder dieser vier Spieler spielt einen eigenen Ball und da geht's für mich schon wieder los. Ich komme ja selbst wenn ich jetzt anfange durch diese ganzen Spielmodi, ich komme da nicht durch, da wirst du mir auf jeden Fall helfen müssen. So, am Ende des Loch zählt für jedes Team nur das bessere Ergebnis. Das ist ja wie Scramble eigentlich, ne? Oder? Wie das, was ich immer spiele?
Also du spielst im Grunde ist es ganz simpel, du hast vier Spieler in einem Flight, zwei sind Amerikaner, zwei sind Europäer, jeder spielt seinen Ball und es geht darum, dass das beste Ergebnis von jeder Mannschaft zählt. Also, der eine Spieler spielt, es sind 3 Schläge im Loch, der andere Spieler aus seiner Mannschaft ist mit 4 Schlägen im Loch, das Dreierergebnis zählt. Der Gegner hat auch einen, der 3 braucht und einen, der 5 braucht. Also Gleichstand 3-3, Loch wird geteilt. So zählen die durch. Dann gibt es hier aber noch das andere Format.
Das macht es noch kniffliger, glaube ich. Ne? Die beiden Spieler eines Teams spielen abwechselnd mit nur einem einzigen Ball. Das heißt, ich hau ihn dir in den Wald, dann musst du aus dem Wald aufs Grün und ich potte ihn dann und wenn ich ihn reinmache, bist du nochmal dran.
Genau so.
Ist aber schon, ja, ist schon irgendwie cool. Klingt auch nach Dramatik.
Also es ist, die ersten beiden Tage sind die sogenannten Vierer, da wird Mannschaft gespielt und am letzten Tag ist dann Mann gegen Mann. Übrigens ganz spannend, die beiden Team-Captains können zwar ihre eigene Reihenfolge der Spieler festlegen, wie sie am nächsten Tag spielen, also wer als Erster rausgeht und wer als Letzter rausgeht, sie wissen aber nicht, wie der Gegner aufgestellt ist. Das heißt, es gibt dann ein offizielles Reveal.
Wow.
Und da lernst du erst, du bist an 1, du gehst als Erster raus. Wen schicken die Amis als Ersten raus? Und das ist dann dein Gegner. Also du musst psychologisch überlegen, wie du am schlauesten aufgestellt bist.
Und da gibt es
der letzte Tag.
Und da gibt es ja da heftig Punkte. Ne? Das sind ja 12 Einzelmatches. Also 12 Punkte.
Richtig.
Das heißt, klassisches Duell, 18 Löcher. Da, wenn du einfach, wie ich jedes Mal, also ich spiele immer, jetzt in letzter Zeit immer 9 Loch. 9 Loch bedeutet, ich komme am dritten Loch so langsam rein und gehe am sechsten Loch schon langsam wieder raus. Wenn ich alleine spielen würde, muss ich mich halt zusammenreißen.
Also von den 28 Punkten werden 16 am ersten Tag gespielt und die 12 gibt es dann am zweiten Tag.
Ja.
Und
am dritten meinst du?
Am dritten Tag.
Ja, genau.
Dann wenn die Mann gegen Mann, wenn die Mann gegen Mann spielen. Und das Ding ist so gerechnet, dass es nicht schon nach den ersten beiden Tagen entschieden sein kann. Also es muss der dritte Tag gespielt werden.
Ja.
Und da gibt's, aber da kommen wir gleich drauf, da gibt's ein paar sensationelle Geschichten, was da so alles möglich ist. Insofern kommt gleich.
Ja, und der letzte Punkt ist ja der noch entscheidend ist, bevor du übernehmen kannst, denn wie gesagt, du wirst uns jetzt hier in die tiefen Welten des Ryder Cups reinholen. Am Ende 28 Punkte, das heißt, du brauchst 14,5, um zu gewinnen. Wenn es 14-14 steht, gewinnt die Mannschaft, die letztes Jahr schon gewonnen hat.
Die hält den Pokal,
genau. Und darf den Pokal behalten.
Genau.
Hat quasi gewonnen.
Es wird als unentschieden gewertet, aber es geht ja auch immer darum, wer darf sich den Pokal für ein Jahr in die Vitrine stellen oder für zwei Jahre in die Vitrine stellen und der Cup-Verteidiger nimmt beim Unentschieden den Cup wieder mit nach Hause.
Ja, okay. Ich habe es soweit verstanden. Ersten Tag, also spielen wir quasi der Beste, das beste Ergebnis gewinnt. Zweiten Tag spielen wir Team und wir spielen einen Ball ins Loch. Das dritte, am dritten Tag wird es ernst, da muss ich zeigen, was ich kann und am Ende gewinnt der Bessere.
Genau so. Super erklärt.
Ja, bist du zufrieden?
Ryder Cup für Dummies.
Ja, ich bin drin. Bisher hatte ich keine Ahnung, was da passiert an diesen Tagen, aber jetzt bin ich drin.
Also, ganz ehrlich, für Außenstehende Golfregeln zu erklären, du weißt, wie schwierig das ist, alleine zu erklären, wie man mit Handicap und Platzstandard und weiß der Henker was und alles. Es ist alles super kompliziert.
Real Talk, ich musste mir gestern nochmal wieder Brutto und Netto erklären lassen. 15 Jahre Golf, ich habe keine Ahnung.
So, und das Ganze ist ja eigentlich nur dann wirklich valide, wenn es in St. Andrews in der Golfbibel steht und das ist ja alles schon uralt. Warum hat ein Golfplatz 18 Löcher? Da gibt es eine wahnsinnig schlaue Erklärung dafür.
Ja, bestimmt, ne?
Und dann gibt es die inoffizielle Erklärung, die nämlich besagt, dass man aus einer Flasche Whisky genau 18 Drinks kriegt und wenn man die Flasche Whisky auf die Golftour mitnimmt, dann ist man nach dem 18. Loch einfach durch und dann hat man keinen Bock mehr zu spielen, dann hast du eine Flasche Whisky intus.
Und wenn man die 18 Löcher überlebt hat, ist man ein echter Golfer.
Und so würde das in Schottland wahrscheinlich gesehen werden. Whisky ist übrigens die perfekte Überleitung, denn am ersten Tag in Bethpage, ein Platz, auf dem dieses Jahr der Ryder Cup gespielt wird, da wird wieder reichlich Whisky fließen. Und zwar schon ab 5 Uhr morgens, wenn die Fans auf ihre Stars warten, die dann abschlagen am Freitagmorgen.
Das ist schon ein ganz schönes, auch also lieb gemeint, Besäufnis. Ne? Also da fährst du hin, um dir auch richtig einen reinzustellen für den Goal. Ich, muss man ja mal betonen, der Fußballfan, der jetzt, wir nehmen hier gerade Mitte des Monats auf, deswegen die Geschichte, der jetzt von Hamburg nach München fährt, um sich ein Fußballspiel in München anzugucken, der fängt ja auch um 5 Uhr mit dem ersten Bier an, um zu ertragen, was er über den Tag erlebt.
So, und jetzt musst du dir vorstellen, so ein Abschlag, also das ist so, dann liegt da dein Ball und das ist das erste Loch und es ist der erste Schlag. Und es ist Ryder Cup. Du spielst nicht für dich alleine, was schon schlimm genug ist, sondern du spielst für dein Kontinent, dein Land. Und dann kommst du dahin und du hörst von ganz weit schon Gesänge. Jeder Spieler hat seinen eigenen Song.
Ja.
Und zwar links die Europäer, rechts die Amis. Die versuchen sich gegenseitig niederzubrüllen. Justin Rose, einer der bekanntesten Golfspieler Europas, einer der Helden des Ryder Cups, hat mal in einem Interview gesagt, der Abschlag an der 1 beim Ryder Cup ist der fürchterlichste Abschlag, den du überhaupt im Golf haben kannst. Und wir reden hier über jemanden, der die Olympischen Spiele gewonnen, eine Goldmedaille gewonnen, der hat Masters-Turniere gewonnen, der hat 20 Turniere auf der Tour gewonnen. Und der sagt, der Abschlag an der 1 mit den Fans, weil das normalerweise einfach so nicht stattfindet. Mhm. Da steht man respektvoll, klatscht, wenn geschlagen und ist eben, wie du gerade erzählt hast, man hat bitte die Schnauze zu halten, wenn der Spieler abschlägt. Das versucht man beim Ryder Cup. Da ist keine Ruhe.
Ey, das macht es natürlich für mich immer spannender und passt auch nicht so ganz in die Norm dessen. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, guck mal, das Ding ist 1927 gestartet worden. In der Zeit, da haben die doch nicht Whisky gesoffen und die Leute zusammen gegrölt. Und da gab es doch wahrscheinlich auch keine Fangesänge und irgendwelche Schlachten und kurz vor Prügeleien zwischen Spielern, oder? Das war Gentleman-Sport.
Das war ein absoluter Gentleman-Sport. Absolut. Bevor wir nach 1927 zurückgehen oder an die Anfänge, nur noch mal ganz kurz zur Einordnung. USA gegen England.
Ja.
Wo ist Golf erfunden worden?
England.
So. Was glaubst du, wann Golf zum ersten Mal so richtig urkundlich erwähnt wurde in St. Andrews?
Das ist eine gute Frage. Es ist ja eigentlich recht simpel mit Schläger und Ball. Irgendwann, 1800 irgendwann?
1552 hat der Bischof von St. Andrews den Spielern erlaubt, diese Links, diese Fläche zu nutzen zum Golfspiel und den Farmern, um dort ihre Schafe zu weiden. Also beide gleichzeitig auf demselben Gebiet. Hat dann auch für mehrere hundert Jahre für immer Ärger gesorgt zwischen Schafszüchtern und Golfspielern.
Hör auf, meine Schafe zu töten mit deinem Golfball.
Genau das. Es wurde dann irgendwann auch geregelt. Nur mal ganz kurz. 1552. Der große, ehrwürdige St. Andrews Golfkurs. Ich habe den mal gespielt, oder der Club.
Oh, hast du?
Ich habe St. Andrews mal gespielt. Das ist große Ehre gewesen, einmal da.
Was war die Fee?
180.
Das geht ja sogar.
Ja, das war 180.
Also, Leute, wer kein Golf spielt, der weiß, Das ist viel Geld, klaro, aber ey, ich stand in Amerika schon vor Plätzen, wo ich 500 für eine Runde zahlen sollte, da habe ich Danke gesagt.
Oder bin wieder gegangen. Wo du gar nicht drauf kommst.
Ja, genau.
Augusta. So, jetzt muss ich überlegen. 1754 wurde in England St. Andrews gegründet. 1754. Der Unabhängigkeitskrieg, als die Amis die Engländer rausgeschmissen haben, war 20 Jahre später. Da hat in Amerika noch kein Mensch über Golf nachgedacht. Da hatten die nur andere Sorgen.
Ja.
Das älteste Major sind die British Open. Die gibt es seit 1860.
Das ist Wahnsinn, Alter.
Augusta, heute das Turnier, 1934. Der erste Golfclub in Amerika wurde gegründet 1888, Golfclub of Yonkers in New York.
Weißt du, was ich mich frage, wie damals die Golfschläger und die Bälle und vor allem die Fairways ausgesehen haben?
Oh, ich habe mal mit so Dingern rumgespielt, das ist großartig.
Echt?
Du kannst diese Persimmon-Schläger, die sahen natürlich total anders aus. Da musstest du noch eine Menge mehr können als heute, wo du Keulen hast. Die, ja, von alleine machen sie es auch nicht, aber
die helfen mir schon eine Menge, ja.
Aber es tut sich schon. Also wenn du diese alten Dinger in der Hand hast, das ist schon nochmal ein bisschen anders.
Krass, ja.
Warum ich das erzähle, ist, in diesem Ryder Cup ist in der Grundanlage auch immer dieses Amerika gegen Europa und dieser Neid und das sind die Neureichen und das sind die Alten mit ihrer Scheiß-Tradition. Das spielt da richtig doll mit rein. Die Amerikaner sind super stolz drauf, dass jetzt die teuersten Turniere, die wichtigsten Turniere in Amerika stattfinden.
Oder in Ostasien, Nähe Südostasien.
In Amerika. Also du musst dir überlegen, die
immer noch Amerika.
Top-Events
okay.
unter den Major-Turnieren in Europa sind pro Turnier mit 9 Millionen dotiert. Amerika 20 Millionen, vergleichbare
krass,
Serie.
Krass, Wahnsinn.
Unabhängig der Majors.
Ja.
Die Amerikaner haben immer so einen kleinen Golf-Minderwertigkeitskomplex gegenüber der Tradition, obwohl natürlich Amerika das Land des Golfs, da spielen die meisten.
Und sie haben ihn ja quasi den Ryder Cup ins Leben gerufen, indem sie darüber gefahren sind.
So, und damit sind wir jetzt beim Anfang des Ryder Cups. Wir hatten das eigentlich angefangen. Jetzt begeben wir uns mental mal zurück in die 20er Jahre in Amerika.
Warte mal, dann ist ja bald 100 Jahre.
1927, der nächste Ryder Cup ist das 100-jährige Jubiläum.
Wahnsinn,
genau.
Wahnsinn.
Wenn du jetzt mal zurückgehst in die 20er Jahre, das heißt, in Amerika spielen die mal gerade seit 32 Jahren in einem Golfclub. Da gibt es einen offiziellen Golfclub. Und da gab es schon eine Golfzeitschrift, Golf Illustrated, und die haben gesagt, Kinder, wisst ihr was, wir organisieren so eine Tour von guten Golfern, die nach Europa fahren, weil es gibt da das Turnier British Open. Das haben die Amis noch nie gewonnen, das müssen wir unbedingt immer klar machen für uns Amis. So eine typische Ami-Nummer, wir müssen darüber. Und dann haben sie sich ein paar Gentlemen zusammengefunden, sind darüber gefahren und dann hat man das auch abgesprochen mit den englischen entsprechenden Clubs und sonst was. Und dann fand man entsprechende Gegner, hat sich ein lustiges Format ausgedacht und hat zum ersten Mal so einen Mannschaftswettbewerb ausgetragen. Haben die Engländer übrigens krachend gewonnen, wobei man dazu sagen muss, die Rechnung der Amerikaner ist trotzdem aufgegangen, weil die British Open in dem Jahr dann von einem Amerikaner gewonnen wurden. Er war allerdings ein gebürtiger Schotte, also insofern nicht ganz ehrlich.
Aber sind sie ja alle, wenn man mal ehrlich ist.
Ich wollte gerade sagen, es hat auf jeden Fall funktioniert.
Trotzdem geht es da ja schon los mit dem Gequatsche über USA und Europa und so.
Absolut. Und dann dauert es noch mal so ein paar Jahre und dann kommt ein Typ ins Spiel namens Walter Hagen. Hast du den Film gesehen, Die Legende von Bagger Vance mit Matt Damon und mit Will Smith als Caddy?
Oh, warte mal.
Kann ich dringend empfehlen.
Ich glaube noch nicht, aber ich habe den vor Augen.
Warm empfehlen, tolle Geschichte, die ist nämlich basiert auf wahren Begebenheiten und dort spielt unter anderem Walter Hagen mit.
Walter Hagen.
Das war einer der ersten richtig geldverdienenden Golfprofis in Amerika. Und der sagt, Mensch, das mit dieser Mannschaftsnummer, das finde ich gut, ich mache das nochmal. Hat ein Revival dahinter gehängt und dann tauchte Samuel Ryder auf. Engländer, sehr reich, sehr wohlhabend, mit Saatgut geworden und sagt, und ich lobe den Pokal aus. Und so war der Ryder Cup geboren.
Schön.
Und ab da spielte man gegeneinander.
Aber wir sind in einer Zeit immer noch, ne, in der Leute Etikette, du musst, wenn du es geschafft hast, dann hältst du was auf dich, dann musst du dich auch benehmen.
Hat anständige Knickerbocker getragen, sah gut aus, ist mit Hemd und Krawatte auf den Platz gegangen. Ja. Man hat sich anständig hinterher die Hand geschüttelt, egal wie hoch man verloren hat, man ist freundlich zueinander gewesen. Und ehrlicherweise hatten die Amerikaner Beziehungsweise, ja, hatten die Europäer auch allen Grund, freundlich die Hand zu schütteln. Denn, also ab 1927, da ist in Massachusetts, in Worcester, zum ersten Mal der Ryder Cup offiziell ausgespielt worden.
Ja.
Also die Amerikaner haben dieses Turnier bis 1979 nach Belieben, wirklich nach Belieben dominiert. Zwischen 35 und 71 gab es genau einen Sieg der britischen Auswahl. 73 haben sie dann sogar noch die Golfer aus Irland dazugepackt, hat aber auch nichts geholfen. Sie haben nochmal entsprechend wieder verloren. Also, das ist eine ziemlich einseitige Geschichte gewesen für die Amerikaner.
Ja, und das klingt jetzt ehrlicherweise auch, wenn ich mir den die Briten vorstelle, gut, 70er Jahre vielleicht langsam, aber vor, das ist ja auch nicht so eine große Rivalität anfängt. Gab es da nee, für Duelle, das ist zu spät, Gewalt, da kommen noch Kriege dazwischen, alle wollen sich ein bisschen beruhigen, da fängt es ja nicht an, nicht auf dem Golfplatz deswegen zu prügeln oder sowas alles, ne? Also,
naja,
und vor allen Dingen waren es ja wahrscheinlich auch alles sehr wohlhabende Menschen. Also,
ja, und ich meine, weißt du, damals, also einfach traditionell.
Ja.
Was passiert beim Cricket? Größte Gegnerschaft, aber um 5 Uhr trinkt man gemeinsam Tee auf dem Balkon. Also das ist, liegt einfach auch nicht in der Natur des Engländers, ja, die Voll-Aggro-Nummer beim Sport raushängen zu lassen.
Außer beim Fußball.
Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel Rugby, was auf dem Feld ja immer brutal aussieht, da wird zum Beispiel größten Wert darauf gelegt, dass man sich hinterher anständig die Hände gibt und dass man das als, ich meine, das ist der Sport, den lernst du in so Private Schools. Da ist das einer der wesentlichen Sportarten. Das heißt, die Engländer haben einen besonderen Hang auch dazu, zu diesem Sportsmanship, Gentleman, Shake Hands und hatten insofern, ich, also du kannst mal davon ausgehen, kein Sportler der Welt verliert gerne. Die Jungs haben auch nicht gerne verloren, aber sie haben es halt britisch mannhaft hingenommen, dass das Ding jedes Mal schiefgegangen ist.
Aber so, freundlich verlieren? Das, das heißt immer langweilig irgendwie jedes Jahr aufs Neue, danke, das war's? Oder ist da wenigstens mal irgendwas passiert?
Naja, also muss ich überlegen, Samuel Ryder, von dem ist ein Zitat überliefert, was ganz am Anfang des Ryder Cups stand. Ich vertraue darauf, dass das Ergebnis dieses Matches dazu beitragen wird, ein herzliches, freundliches und friedliches Gefühl in der gesamten zivilisierten Welt zu beeinflussen. So, und das herzlich und freundlich und friedlich haben die Europäer dann wohl mit herzlich, freundlich und friedlich verlieren interpretiert.
Langweilig.
Damit, ja, super langweilig. Du musst dir vorstellen, Nico, die berühmteste Geschichte aus der Zeit,
ja,
läuft unter dem Titel The Concession. The Concession ist, es gab 1969 ein Duell, was tatsächlich mal relativ sehr, sehr knapp war. Und das letzte Duell, was auf dem Platz noch ausgetragen wurde, war zwischen Jack Nicklaus, damals schon ikonischer Star der Amerikaner, einer der erfolgreichsten Golfer aller Zeiten.
Ich kenne so Golf-Games, die seinen Namen getragen haben. Genau. Da kenne ich
Jack Nicklaus, ganz, ja, also auch ein wirklich cooler, guter Typ.
Ja.
Und der spielte gegen Tony Jacklin, auch einem sehr bekannten europäischen Golfspieler. Und die waren am letzten Loch. Und jetzt musst du dir vorstellen, Tony Jacklin hat einen Putt, der ist 80 Zentimeter. Und wenn er ihn macht...
Den habe ich gemacht gestern übrigens, ja, den 80 Zentimeter Putt unter Druck.
So, wenn er ihn macht, ist unentschieden. Wenn er ihn nicht macht, verlieren sie wieder.
Ja, er hat ihn nicht gemacht.
Jack Nicklaus hebt seinen Ball auf und schenkt damit Tony Jacklin das Loch. Und damit geht die Partie unentschieden aus.
Okay.
Die Amerikaner haben trotzdem natürlich den Pokal wieder mitgenommen, war ja unentschieden, sie waren Pokalverteidiger, aber es war so, dass sie nicht verloren haben. Jack Nicklaus wurde für die Geste übrigens sogar von seinen Mitspielern deutlich kritisiert. Die fanden das doof, dass er sozusagen die Tür nicht zugemacht hat. Jetzt würde man sich wahrscheinlich fragen, 80 Zentimeter, das kann ja wohl auch nicht so schwer sein, was ist denn daran so toll? Leute, stellt euch mal auf den Golfplatz, nehmt so einen Putter in die Hand und locht aus 80 Zentimeter. Viel Spaß.
Ja.
Da gehen, wenn du es unter Druck machst, kann sowas auch richtig schief gehen. Und Jack Nicklaus sagte damals, ich glaube nicht, dass man einen Putt braucht, um den Ryder Cup zu gewinnen. Und deswegen
eine
Concession. Ja. Aber das war so eine Fairness, Gentleman's, aber die ist natürlich auch immer ein bisschen verbunden mit diesem gönnerhaften, naja, wir gewinnen ja sonst auch immer, können wir auch mal mit dem Unentschieden leben.
Ja, irgendwie, also klingt so doch schon so nach so einer Gentleman-Situation innerhalb des Golfes. Keine Ahnung. So habe ich oder nehme ich das aus deutschem Blickwinkel auch immer wahr, wenn es um den Ryder Cup geht, weil am Ende geht es um, also generell Golfturniere. Und der Ryder Cup war ja bis, vor allem bis wir gesprochen haben, und da ja offensichtlich auch noch schlicht ein stinknormales Turnier, wo man dann ja nicht einzeln, sondern im Team gegeneinander gekämpft hat.
Ja.
Aber stimmt. Irgendwann hat sich's ja geändert, ne? So, und brauchte es dafür Typen? Brauchte es dafür ein Momentum? Was hat den Ryder Cup zu dem Ryder Cup gemacht, der dich ja heute noch so, also so positiv gemeint durchdrehen lässt?
Also sind zwei Sachen zusammengekommen. Auf Seiten der Amerikaner musste ein Jack Nicklaus, Riesenfan des Ryder Cups, sich hinstellen und sagen, Kinders, wenn wir so weitermachen und wenn es weiter so einseitig ist, dann interessiert irgendwann kein Mensch mehr dieses Turnier. Das Fernsehen wird nicht interessiert sein an der Übertragung und so weiter und so weiter. Wir werden die Sponsoren verlieren, wir müssen da was machen, weil ich will, dass dieses Turnier weiterlebt. Und es musste auf europäischer Seite eine Spielergeneration rankommen, die dieses Turnier tatsächlich verändert. Jack Nicklaus' Plan war, wir spielen ab jetzt nicht nur gegen die Engländer, sondern wir machen eine gesamteuropäische Mannschaft. Das bekam er durch. Beide Seiten stimmten dem zu. Es waren jetzt plötzlich nicht mehr Engländer, Iren und Schotten, sondern es waren die Europäer, die antraten. Und auf europäischer Seite kam eine neue Generation. Da waren natürlich Jungs von der Insel, Nick Faldo, Wuznem und ähnliche. Aber es kam auch eine Generation europäischer Spieler, unter anderem Bernhard Langer und vor allen Dingen der große Sevi Ballesteros oder José María Olazábal. Also tolle Spieler, die sich international hervorragend schlugen, die auch große Turniere gewannen und die den Ehrgeiz hatten, es den Amerikanern jetzt zu zeigen. Das wurde dann irgendwann abgehakt. Genauso machen wir das. 1979 war das erste Turnier in diesem neuen Format, beziehungsweise in der neuen Konstellation. An den Regeln änderte sich nichts. Und die Amerikaner gewannen wieder. Und dann war es wieder 81 und die Amerikaner gewannen wieder. Aber an den Ergebnissen sahst du, es wird immer knapper. Und insofern war es dann 1985 endlich soweit auf dem altehrwürdigen Platz The Belfry, wo der erste Sieg der Europäer seit 1957 gelang. Ballesteros, Faldo, Langer, Ian Wuznem.
Boah, das sind die Namen, die so Ballesteros, Nick Faldo und so, die als ich kleines Kind war, das sind meine ersten Golfkontakte gewesen.
Genau.
Und das waren schon da, waren die cool?
Die waren cool.
Ja, ne?
Also die waren richtig cool. Ja, die Frage ist, also das war das eine, Nicklaus wollte es und die Europäer hatten eine Spielerantwort. Also es ist dann tatsächlich eben auch eine Verstärkung gewesen. Auf einmal
ein Momentum.
Begegneten die sich auf Augenhöhe und plötzlich war das echt ein richtiges Duell.
Es ist ja, glaube ich, auch in dem Research so ein bisschen, bin ich auf eine Sache gestoßen. Du hast gerade Jacqueline gesagt, du hast gerade Nicklaus gesagt. Die sind ja dann auch in Konstellationen aufeinander getroffen wieder, ne?
Ja, das stimmt. Das ist ganz lustig. Bei diesem ersten Sieg der Europäer gab es zwei sehr lustige Begegnungen, beziehungsweise nicht bei dem ersten Sieg, sondern bei dem zweiten Sieg. Dort spielte nämlich der Kapitän der Europäer war Tony Jacklin, der gerade erwähnte von The Concession.
Ja.
Der Kapitän der Amerikaner war eben jener Jack Nicklaus. Das heißt, die begegnen sich dort als Kapitäne wieder. Kapitäne im Ryder Cup heißt in fast allen Fällen immer, die spielen nicht, sondern sie organisieren die Mannschaft und leiten sie. Also sind nicht selber spielend. Und lustigerweise spielten sie auf einem Platz, der von Jack Nicklaus entworfen war. Das heißt, man kann sich ernst fragen, ob Jack Nicklaus in dem Moment, das war nämlich dann der erste Auswärtssieg der Europäer, der gleich auf den ersten Sieg in Europa folgte, ob er da nicht gedacht hat, scheiß Idee, die Jungs alle reinzuholen.
Ja, oder vielleicht auch nicht, weil am Ende ist er auch ein kompetitiver Mensch gewesen, wenn er sowas, der will natürlich gewinnen, aber der will ja auch nicht immer nur gewinnen, dann ist langweilig.
Das stimmt.
Und ich, so wie du es beschreibst, habe ich das Gefühl, dass in der Zeit ein Gleichgewicht, ich meine, wenn du mal die Europa mit reinholst und so, dann wird es irgendwann wieder auf Augenhöhe und dann wird es wirklich zu einem Duell. Das muss ja auch einer der Gründe sein, warum überhaupt Rivalitäten entstehen.
Ist es auch. Es ist sogar seit 1979 ein Duell, wo die Europäer mehr gewonnen haben als die Amerikaner. Wenn du nur mal guckst, also ab 1979 haben die Europäer 12-mal gewonnen, die Amerikaner haben 9-mal gewonnen. Wenn du nur die Turniere in den 2000er Jahren anguckst, von den 11 Turnieren haben die Europäer 8 gewonnen. Also da ist es dann eigentlich fast eher eine Übermacht der Europäer, wobei man fairerweise sagen muss, bei jedem Turnier, ist bisher immer so gewesen, bei jedem Turnier sind vor dem Turnier die Amerikaner immer die Favoriten, aber da kommen wir auch nochmal gleich
zu. Ja, aber wenn wir zurück zu Jack Nicklaus kommen, dann ist das vielleicht schon, dass er sich denkt, okay, ich habe jetzt die Amis ein paar Siege gekostet, trotzdem, jetzt ist es ein Pfund. Und weil wir gerade so sehr nerdig werden, muss ich dich jetzt ein bisschen rausholen. Und ich glaube, jetzt brauche ich mal ein bisschen Feuer. So, ja, du hast schon ein paar Namen genannt. Und das ist, du beschreibst, da geht's los, da wird's wild. Ballesteros, Faldo, Langer, das sind so die ersten Namen, an die ich mich auch erinnern kann. Bernhard Langer wirkt jetzt aber nicht wie einer für mich, der gegen seine Mittelfinger zeigt. Hast du irgendeinen anderen?
Ja, an der Stelle gibt es nur einen, Seve Ballesteros.
War das wirklich so, ja? Oh. Der Spanier?
Das ist Mr. Ryder Cup. Das würde dir jeder Ryder Cup-Spieler immer, auch heute noch sagen, die beziehen sich alle auf Seve und was er aus dem Ryder Cup und aus dem Ryder Cup-Team gemacht hat. Der ist mit seiner spanischen Leidenschaft, mit seinem spanischen Temperament da vorne weggegangen. Ein Zitat, wo er über seine Ryder Cup-Gegner spricht. Ich schaue ihnen in die Augen, ich schüttle ihnen die Hand, klopfe ihnen auf den Rücken und wünsche ihnen viel Glück. Aber ich denke, ich werde dich begraben. Und genau so ist der auf den Platz gegangen. Der
hat auch
echt richtig Feindschaften gepflegt. Gibt einen berühmten amerikanischen Spieler, Paul Azinger, mit dem hat er eine Todfeindschaft gehabt. Die haben sich auf dem Platz alles an den Kopf geschmissen. Die haben sich gegenseitig beschimpft.
Richtig Trash-Talk.
Die haben Unparteiische auf den Platz geholt, um das Spiel zu unterbrechen. Haben behauptet, der andere hat einen falschen Ball genommen. Und ich weiß nicht. Also die haben beide nichts ausgelassen. Seve hat mal irgendwann gesagt, 1991, glaube ich, war das nach dem Ryder Cup, wo er sich mit Azinger wieder richtig an den Hals gekriegt hat, sagt er, die Amerikaner sind 11 nette Jungs und Paul Azinger.
Das heißt also, mit anderen Worten, hat er schon dafür gesorgt, dass aus dem freundlichen Verlierer-Gentleman-Haufen der Briten innerhalb von 10 Jahren die Horde mit Messer, da kommt die andere Eroberungsmacht des Mittelalters. Die Engländer waren zu lieb, jetzt kommen die Spanier mit dem Säbel im Mund. So. Und gib ihm, oder?
Genau so. Er und sein Partner Olaf Faber sind das erfolgreichste Duo. Die haben fast alle Matches, die sie gemeinsam gespielt haben, gewonnen. Einige davon wirklich spielentscheidend und ganz großartig. Er hat dann später, das hat er immer behauptet, war einer seiner größten Momente. 1997 war er dann Team-Captain in Valderrama, also bei sich zu Hause in Spanien, war er der Captain und gewinnt.
Ja, stark. Karriereende quasi.
Es gibt Bilder, wie er heult.
Ja.
Ganz groß.
Aber das ist krass, weil das schon zeigt, wie viel Emotion im Ryder Cup drinsteckt, obwohl es ja nicht um den eigenen Erfolg geht, sondern um den des Teams und des Kontinents.
Wenn du wissen willst, was Seve Ballesteros für die Europäer bedeutet hat und bedeutet, guck dir die hervorragenden Dokumentationen zum sogenannten Wunder von Medina an. Wir kommen gleich nochmal drauf, was das ist. Ein berühmter Ryder Cup 2012, in dem Seve ein Jahr vorher an Krebs gestorben ist. Sein kongenialer Partner Olazabal Team-Captain ist und die Jungs am letzten Tag in Blau-Weiß, das ist das traditionelle Sonntagsding von Seve gewesen, sind alle so angetreten, it's for Seve.
Krass.
Da waren ganz viele dabei, die haben gar nicht mehr gegen ihn gespielt, die kannten ihn schon gar nicht mehr unbedingt als Spieler. Aber der hat bis heute, ist das ganz obere Regal im Ryder Cup Olymp der Europäer, da steckt nur einer und das ist Seve Ballesteros.
Krass, krass. Wo ist er jetzt?
Im Himmel. Leider. Guckt von da oben zu. Also der hat wirklich den Ryder Cup verändert. Der hat ihn verwandelt von einem einseitigen Wettbewerb in eine wirklich große Sportveranstaltung. Seine Leidenschaft, sein Talent, seine Art, eben dann auch mal Risiken zu gehen, die ungewöhnlichen Schüsse zu riskieren und so weiter und so weiter und seine Emotionalität auf dem Platz, wenn der mit der Faust vor dir stand und vor dem Gegner geballt hat, provoziert hat, Trash-Talking, da war alles dabei. Der hat aus dem Ding wirklich das Grudge-Match gemacht und auch gleichzeitig sportlich eine ausgeglichene Veranstaltung. Und ab dann wurde es im Ryder Cup richtig emotional, nur mal ganz kurz.
Ja.
Einige der nächsten Veranstaltungen bekamen dann ihre eigenen Titel. Ich gebe dir nur mal zwei. Aber the War by the Shores und The Battle of Brookline. Nur mal so ganz kurz. Wir sind hier richtig dabei jetzt.
Ja gut, ist ja aber auch die Phase, ne, da braucht es Titel, damit es so ein bisschen, also das Entertainment muss wachsen, die Nachrichten brauchen Titel so, das gehört ja sicherlich auch dazu, klingt aber alles sehr martialisch, ne, was ist denn the war by the shores, was ist denn das?
Also das ist ein denkwürdiges Turnier, wahrscheinlich das erbittertste und emotional aufgeladenste der Ryder Cup Geschichte gewesen. Die USA kam gerade aus dem Golfkrieg. Die Spieler sind in Camouflage-Klamotten zum Teil angetreten, hatten Camouflage-Mützen und ähnliches.
Salute the Troops und so, ne?
Das war echt hart. Der Journalist John Garrity von Sports Illustrated schrieb damals: Die Europäer haben ausgesehen wie Sowjetdissidenten, die gezwungen werden, auf dem Roten Platz die Maiparade abzunehmen. Das war wirklich Kaninchen im Scheinwerferlicht, dachtest du. Das war brutal. Die Zeitungen haben dazu aufgerufen, die Spieler morgens anzurufen, haben die Nummern von den Hotels rausgegeben, damit sie gestört werden beim Schlaf. Und jetzt muss man die ganze Geschichte dieses Turniers erzählen. Das Turnier war die ganze Zeit super eng. Ballesteros hatte sich mal wieder mit Paul Azinger am Hals. Die Amerikaner haben einen Spieler zurückgezogen, haben sich von den Europäern im Vorwurf einen Punkt gesichert, den sie eigentlich nicht verdient gehabt hätten. Und dann läuft so ein Turnier, was während der drei Tage super laut, super pöbelig, super grudgy war, geht aufs letzte Loch und da steht die deutsche Golf-Ikone Bernhard Langer und steht an einem Putt. Der ist keinen Meter lang.
Wieder die berühmten 80 Zentimeter?
Er steht da und er weiß, rein heißt geteilt und wir nehmen den Pokal zurück nach Europa. Nicht rein und wir verlieren. Und
das ist nochmal
um das letzte Loch, nichts mehr draußen ist, nur noch dieser Putt.
Und man muss mal sagen, das ist ja nochmal ein anderer Druck, als wenn er jetzt selber seinen Turniersieg spielt. So, dann hat er ein Turnier verloren, absolut, ist kacke für ihn. Aber einen ganzen Kontinent im Rücken zu haben, ist nochmal ein anderes Gewicht, habe ich das Gefühl. Deswegen ich verstehe die Titel so langsam.
Boah, ey, das war wirklich Krieg über drei Tage und dann hängt es an einem Putt über einen Meter, Langer verschiebt, die Amerikaner gewinnen and all hell breaks loose. Die drehen total durch.
Ist halt schon cool, muss ich sagen. Und ich habe es früher nicht so mitbekommen.
Also das Turnier war ein deutlicher emotionaler Wendepunkt auch nochmal in dem Turnier. Bis dahin war es vor allen Dingen Sport und Psycho-Warfare, aber es war immer sportlich.
Ja.
Auch Savvy, da ging es um Sport.
Mhm.
Also da war so Posing auf dem Platz. Erzähle ich vielleicht noch, gibt eine lustige Geschichte. Zwei Spieler, also Savvy spielt in einem Vierer mit seinem Partner. Sein Partner oder Thabal gerät in Streit mit einem Amerikaner, die streiten sich über die Puttlinie und sabbeln da rum. Und Savvy guckt die beiden an, rennt hin mit aufgerissenen, gibt einen schönen Film davon, mit aufgerissenen Augen, brüllt: Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass ihr euch darüber streitet, ist nicht dein Ernst, und zeigt auf den Amerikaner. Und doch, das muss jetzt hier geklärt werden. Woraufhin Savvy umdreht, er ist gar nicht dran, stellt sich an seinen Ball, der weiter weg liegt, kloppt den ins Loch, Pumpfist gegenüber dem Gegner und geht einfach weiter und sagt, damit hat sich das Thema doch erledigt, oder braucht euch nicht mehr streiten, wir haben es eh gewonnen. Das ist immer noch sportlich. Aber Camouflage-Klamotte und in Hotel anrufen ist nochmal eine andere. Da wurde es dann auch echt dann persönlich nicklig und da kamen ganz andere Sachen ins Spiel.
Und dann verliert auch noch der Deutsche das Ding.
Boah. Okay. Dazu muss man allerdings jetzt mal fairerweise sagen, Bernie Langer, deutsche Golf-Ikone. Der hat mehr für den deutschen Golf gemacht als irgendjemand anderes.
Ist der einzige Name, also Real Talk, ich habe mich jahrelang kaum ein bisschen damit beschäftigt, ist der einzige deutsche Name, den ich kannte, bis Keimer irgendwann aufkam.
So, da, genau. Das war dann der zweite.
Ja.
Und dazu gleich eine lustige Geschichte. Nochmal kurz zurück zu Bernhard. Einer der erfolgreichsten Ryder Cup Spieler.
Ja.
War 10-mal dabei, hat weitaus mehr Spiele gewonnen als verloren, hat ganz viele wichtige Punkte gespielt. Galt immer als ein zuverlässiger Lieferant von Punkten, vor allen Dingen auch in den Vierern.
Ja.
Und dann kommt Martin Keimer. War nur 3-mal dabei.
Aha.
Aber, und auch das erzählen wir gleich, beim Wunder von Medina
Ach, hast du noch mehr von diesen
Titeln? Da spielt Freund Keimer eine ganz entscheidende Rolle. Also,
wir müssen mal kurz sortieren. Ne? Wundervoll mit deiner. Wo sind wir da gerade?
Wir sind in 2012.
Ja, in Medina.
In Medina, sprich, wir reden über ein Auswärtsspiel.
Ja.
Man hatte immer so das Gefühl, also Auswärtsspiele beim Ryder Cup, musst dir vorstellen, da kommen natürlich die meisten Fans aus dem Land. Das heißt, die Kulisse ist gegen dich.
Und die Frage mal zwischendurch, würdest du sagen, es ist wahrscheinlich schon, dass die, wenn du in Amerika spielst, dann ist es auch nochmal mehr der Ryder Cup und gib ihm, oder ist das in Europa mittlerweile genauso, dass es genauso eine Schlacht ist?
Ja, mit deutlichen Unterschieden. Das machen wir gleich nochmal. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
Gehen wir nach Medina.
Wunder von Medina. Am den ersten beiden Tagen passiert etwas, was eher selten passiert. Die Europäer sind traditionell eigentlich in den Viererspielen immer gut. Dieses Mal räumen die Amerikaner da ziemlich alles ab. Kleine Zwischenfrage, damit du siehst, dass im Golf Sachen möglich sind, die du nicht für möglich gehalten hättest. Wenn ich dir einen Spitznamen zurufe und ich Basketball dazu sage, wirst du wissen, von wem ich rede. Wer ist im Basketball The Mailman?
Karl Malone.
So, ich erzähle dir jetzt die Geschichte von The Postman. Ian Poulter.
Nie gehört.
Eine der Ryder Cup-Helden, und der hat den Spitznamen The Postman, because he delivers on time. Auch der liefert immer dann ab, wenn es wirklich wichtig war. So, Ian Poulter am zweiten Tag sensationellen Vierer gespielt, die Europäer mal so gerade eben noch im Spiel gehalten, sodass der Rückstand nicht hoffnungslos war.
Ja.
Und dann kommt der dritte Tag, die Europäer holen unfassbar auf. Und sie kommen auf, es sind noch zwei Partien draußen.
Ja.
Die erste davon, Martin Keimer. Martin Keimer spielt seinen Ball hoch aufs Grün. Alle denken, gelaufen. Er braucht zwei Putts, um den Sack zuzumachen. Wenn er das Loch gewinnt, ist das Thema durch. Und er braucht zwei Putts dafür. Und da bin ich vom Fernseher geglüht, weil das so knapp war und weil es so irre war, dass die das am dritten Tag drehen. Er tippt den Ball an. Und der Ball rollt und rollt und rollt und rollt am Loch vorbei und hört nicht auf zu rollen. Und auf einmal ist er zwei Meter hinterm Loch. Und auf einmal wird aus, naja, zwei Putts, das wird er ja wohl schaffen. Das ist das, was man einem Profi eigentlich immer einkalkuliert. Wird plötzlich die Chance, dass du da mit drei Putts runtergehst und du es nicht im Sack hast. Und den Putt hat Martin Keimer gemacht.
Oh, stark.
Und damit die späte Rache für Bernhard Langer. Der eine versägt den entscheidenden Putt, der andere macht ihn, gewinnt damit den Ryder Cup. Die Szene muss man sehen, wie Martin Keimer auf dem Grün steht und die anfangen zu feiern. Das ist unfassbar.
Ja, aber klingt auch so emotional auf jeden Fall. Und gerade wenn das Ganze noch so einen Titel hat, Medina. Wie war es? Battle of Medina?
Das war das Wunder von Medina.
Wunder von Medina. Irgendwo haben wir, glaube ich, noch ein Battle.
Ja, und jetzt kommen wir zu weil du gerade gefragt hast, was ist so der Unterschied, wenn etwas in Europa bzw. in Amerika passiert.
Gibt es einen Unterschied, ne?
Ja, die nächste Geschichte spielt nämlich auch wieder in Amerika und da gibt es eben eher The Battles und The Wars. Es gab genau dieselbe Geschichte mit einer Aufholjagd, nur umgedreht.
Ja.
Die Europäer führen am ersten Tag. Das war, das ist The Battle of Brookline. 1999.
Weißt du, was auffällt? Dass die ganzen großen Battle Wars, dies, das, alle immer in den USA und dort hat es diese Titel gegeben. Wahrscheinlich vielen Dank ESPN für die martialischen Trailer noch und dann knallt es noch rein und Gewitter und Blitze. Das können die Amerikaner. Die haben das selber mit angezündet.
Sie können es und es gibt auch eine innere Logik dahinter. Also Brookline, selbe Szenerie wie gerade eben mit einer, nur andersrum.
Ja.
Auf dem letzten Grün, das letzte, vorletzte Paar, es geht um den entscheidenden Part.
Zwischenfrage, gab es eigentlich in den letzten Jahren nochmal irgendwo, wo das früh klar war und es war ein langweiliger Ryder Cup? Es klingt so, als ob es jedes Mal so eine Klappe
war. Nein, es gab auch ganz klare Duelle. Also in den letzten Jahren war es eigentlich relativ deutlich immer.
Okay,
also
krass.
Rom war jetzt deutlich davor auch.
Dann gehen wir nach Brookline hier und ein Part und gib ihm.
Also ich werde nächstes Jahr, können wir gerne zusammen versuchen, mal so gucken, ob wir es in Europa, wenn die jetzt, die kommen in 2 Jahren zurück nach Europa.
Den 100. in Europa.
So, und dann können wir mal gucken, ob wir da hinkommen.
Haben wir einen Plan.
Das bin ich sofort dabei. Brookline, letztes Grün, der Amerikaner schiebt einen sehr, sehr langen Putt ein.
Ja.
Die Amerikaner drehen völlig durch, rennen alle aufs Grün mit Frauen und Caddies und sonst was, hüpfen auf dem Grün rum und jubeln. Was allerdings alle vergessen hatten, es war noch gar nicht zu Ende. Denn Olaf Fabald stand da und sollte putten. Was und er hat einen 6-Meter-Putt und wenn er ihn reingemacht hätte, hätte er auch die Chance gehabt, das Duell noch zu gewinnen.
Aber der Platz war hinüber.
Das kennst du. Also wenn du dir vorstellst, die rennen jetzt erstmal 30 Leute in die Puttlinie und hüpfen da hoch und runter. Danach ist es dann so, als ob du auf dem Kartoffelacker rumpaddelst.
Wenn ich mir vorstelle, dass wie Leute sich manchmal aufregen, wenn ich nur so rübergehe. Okay, ja, stark.
Da war richtig was los. Also da wurde die Frau vom Captain, vom damaligen Team-Captain, wurde bespuckt und ich weiß nicht mehr. Also da war richtig die Hölle los. Das war auch wieder so ein brutales Aggro-Duell.
Aber wie ist dann ausgegangen? Hat er den reingemacht?
Nein, er hat den natürlich nicht reingemacht. Das Duell war verloren. Die Amerikaner haben gewonnen. Und das hat lange nachgehalten. Das haben sie ihnen lange vorgehalten, die
Europäer. Und hat er, was würdest du sagen, du als Experte, hat er den nicht gemacht, weil da 30 Leute, oder waren es die Nerven, hat ihn aber nicht gemacht?
Du, also, er hätte auf jeden Fall eine dramatisch größere Chance gehabt, wenn es dazu nicht gekommen wäre. Ja. Also hinterher ist man dann immer schlauer, aber es war eben so, er hat ihn verschoben und das war echt brutal. Aber du hast ja gerade eben schon gesagt, komisch. Immer in Amerika ist es richtig derbe. Und in Europa weniger. In Europa sind die Geschichten immer irgendwelche eher herzerwärmenden und sportlichen, ja, genau. Und so. Es gibt eine Erklärung dafür, allerdings begeben wir uns jetzt dahin, wo wir uns auch beruflich begeben. Wir beide haben immer wieder mit Klischees zu tun, weil wir über Zielgruppen reden und wir wollen die identifizieren und wir wollen sie richtig ansprechen. Das heißt, wir müssen versuchen, sie zu kategorisieren, ja, und vorherzusagen, wie sie sich verhalten. Das tun wir oft mit Klischees, wo du sagst, diese Zielgruppe ist so und du hoffst, dass das dann auch tatsächlich stimmt.
Aber das ist ja hier auch wie gemacht dafür. Baumann Briten und Baumann Amerikaner, auch im Golf und vor allem, wenn ich mir dann diese ganzen Army-Klamotten noch mit vorstelle. Guck mal, was sind deine Erfahrungen, wenn du in den USA warst? Die sind alle immer so übertrieben freundlich.
Genau.
Ich liebe es ja schon irgendwie, wenn ich US-Sport gucke, aber ich habe jetzt Highschool-Basketball mir angeguckt und einen Super Bowl und jedes Mal stehen da 1000 Leute, nehmen die Kappe ab, singen for the land of the free and home of the brave, salute the troops, es wird immer applaudiert, wenn irgendeiner mit einer Army-Weste durchgeht. Das ist schon alles so viel Patriotismus, kann verstehen, wenn man das nicht will, so, und am Ende des Tages höre ich immer nur USA, USA, USA.
Genau das ist USA, ja. USA. Da sind die Europäer deutlich kreativer. Das ist nicht nur Ole, 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 sondern da hat jeder Spieler seinen eigenen Song.
Und das ist vor allen Dingen auch etwas, was, guck mal, wenn du der Golf haben sie beide und Fußball jetzt auch, aber wenn du Football, Baseball, Basketball, das sind immer die gleichen Defense. Und wenn in England ein Fußballverein einen neuen Spieler kriegt, hat er 30 Minuten später ein neues Lied und, so die, und die Fans singen 30 Lieder für 30 Spieler.
So, pass auf, und jetzt stell dir vor, du bist Spieler für die Amerikaner, willst und hast jetzt gerade eben einen Ball verschoben und dann kommt von den Europäern: You're not Tiger Woods.
Ja.
So, das heißt, das ist schon, also es gibt Unterschiede und genau diese Klischees bedient die Golfmannschaft der Amerikaner. Patriotismus, the battle, the war,
ja.
Golfkrieg, Camouflage-Klamotte.
Aber verkauft ihr auch das Produkt noch ein bisschen besser, ehrlicherweise?
Das Produkt Amerika?
Das Produkt Ryder Cup. The battle of...
Ja, wobei The Miracle of Medina geht auch und ich glaube, dass der Film zum Beispiel für den Sieg in Rom, der hat auch einen Titel gekriegt. Typisch europäisch. La Familia.
Ja, auch schön, genau. So, ja.
Und das ist das Gegenstück.
Ja, ja.
Dann hast du auch dieses, also für mich sind Amerikaner immer eher so ein bisschen egomäßig. Also es geht so, live your dream und den aber auch skrupellos verfolgen. Das ist bei diesen Ego-Golf-Shootern im amerikanischen Team meistens auch der Fall. Die können immer gut Einzel, aber weniger gut Mannschaft. Das gibt so ein paar Klischees,
krass. Ja, aber
die
ja.
Stimmen im Ryder Cup.
Ist ja ein bisschen wie Team USA in Basketball zum Beispiel, die am Ende so gut geworden sind, weil sie halt einfach alle super, aber die ersten Male und auch wo sie nicht erfolgreich waren in den letzten Jahren, war, weil halt die besten Spieler der Welt werden in ein Team gekloppt und die Serben sind halt einfach ein krasseres Team und deswegen, oder genau. Deutschland schlägt USA im Halbfinale nicht, weil sie die besten Basketballer sind und werden Weltmeister, sondern weil sie das bessere Team sind.
Die Europäer sind traditionell wir gegen den Rest der Welt.
Ja.
Die Einzelspieler sind oft in ihrer Karriere gar nicht so erfolgreich, wie sie im Ryder Cup sind. Mein Freund Ian Poulter, mein großes Vorbild beim Golf, der ist so ein Typ, der sieht aus wie Rod Stewart, mit so einer Rod Stewart-Gedächtnisfrisur, geiler Typ. Der war im Ryder Cup ein Tier, ein Monster und war ein sehr, sehr guter Golfer. Dieses, wie sich Kapitäne auf das Turnier vorbereiten. Die Amerikaner haben bis 2008 gebraucht, bis einer gesagt hat, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir doch mal einen Plan machen und mal genau überlegen, wie wir zusammenspielen und sowas, dann könnte das eventuell etwas besser klappen. Die haben sich 2014 auf der Bühne gekloppt wie die Kesselflicker nach einem Ryder Cup, weil einer der Starspieler, Phil Mickelson, seinen Trainer vor der Presse bloßgestellt hat, dass das eine scheiß Zusammenstellung und das eine scheiß Taktik gewesen wäre und sonst irgendwas. Mhm. Das würden die Amerikaner und haben die Amerikaner nie gemacht. Den Amerikanern wird immer gesagt, sie sind die besseren Einzelspieler. Du kannst immer davon ausgehen, dass die nach Weltranglistenplatzierung die Amerikaner immer das besser besetzte Team sind. Und insofern, diese Klischees, die sich aus der Nationalität ergeben, die Europäer, die in ihrer Vielfältigkeit findiger sein müssen, schlauer sein müssen, cleverer sein müssen, und die Amis, die eben immer mit dieser Mighty, mit dieser Gewalt, mit dieser Urgewalt und mit diesem Ehrgeiz und dem Patriotismus antreten, das führte zu diesem besonders spannenden Ryder Cup-Turnier.
Wenn du das gerade sagst, ein bisschen zusammen drauf geschaut, das heißt, es sind ja die besten Golfer der Welt auch immer Teil des Ryder Cups, ne? Also ich meine, Tiger Woods, da habe ich wieder angefangen, Golf auch wahrzunehmen, ne? Mal die private Zwischengeschichte, aber der junge Tiger Woods und alles, das war ja Wahnsinn, selbst für mich, was für Superlative da entstanden sind, wenn die dann auch alle hier dran teilgenommen haben. Gibt es ja auch so wahrscheinlich auch Seriensieger, die erfolgreichsten Golfer, irgendwie, du sagst ja, die Europäer gewinnen mehr, trotzdem kann ich mir vorstellen, da sind außer den USA wahrscheinlich immer so viel gesammelte Major-Titel immer angereist und so, oder wie war das Machtverhältnis?
Also 2004 ging der feuchte Traum aller amerikanischen Golffans in Erfüllung, Mickelson und Tiger Woods beim Ryder Cup und der Captain packt sie zusammen in ein Team.
Das waren damals die beiden Besten?
Das waren mit Abstand die Besten. Die hatten zu dem Zeitpunkt 10 Major-Titel gemeinsam schon gewonnen. Die vier Jungs, gegen die sie angetreten sind in den 2 Matches, hatten zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Major-Titel gewonnen.
Ja.
Sie haben aber beide Partien gegen Woods und Mickelson gewonnen, weil die als Team einfach nicht funktioniert
haben. Wollte ich gerade sagen, weil Ego und so.
Die haben halt ganz viele, es gibt ganz viele Zitate von den beiden über sich. Die mochten sich einfach nicht. Ja. Die sind jedes Wochenende in Amerika gegeneinander angetreten und haben sich scheiße gefunden. Und das kriegst du auch. Die haben übrigens, einige Jahre später sind sie dann gemeinsam als Co-Captains bei einem Team dabei gewesen und behaupten beide, seither wären sie befreundet, weil sie es da dann mal abseits des Golfplatzes geregelt haben und als Senior-Starspieler dem Team-Captain geholfen haben, die Mannschaft zu führen. Da hat es dann geklappt. Aber also 2004 war das eine absolute Vollkatastrophe. Das hat nicht funktioniert. Ganz typisch Ryder Cup. Das Team ist nicht die Summe der Einzelspieler, sondern es ist die Summe der Einzelcharaktere, die sich gegenseitig ergänzen und die aus so einem Team eine Riesenshow machen. Die haben unter anderem gegen Darren Clark gespielt. Das ist so einer der lässigsten Spieler, die du dir vorstellen kannst. Der zieht auch mal eine Zigarre mitten beim Spiel raus und bringt damit seine Profikollegen in echte Bedrängnis, wenn einer da steht und sich so einen richtigen Kolben reinhaut. Die sind einfach lässiger gewesen und haben Psychokrieg ohne Ende gemacht. Und die zwei konnte man extrem gut nervös machen und das ist da gelungen.
Das, aber ehrlicherweise, wenn du noch was zu adden hast, gerne. Aber ich glaube, ich habe jetzt verstanden, Ryder Cup. Weil wenn man mal beschreibt, ist das irgendwann in den 80ern, danke Jack Nicklaus, wurde es auf einmal ein Duell auf Augenhöhe. Vorher kannst du, glaube ich, alles zur Seite schieben, was Ryder Cup war. Dann fängt es in den 90ern an, dass sie sich also A, in offiziellen betitelten Kämpfen und quasi Einzelepisoden richtig, also wo richtig Geschichte und wahrscheinlich auch Pathos und damit auch Legende geschaffen wurde. Die Europäer gewinnen als Team gegen die besseren Einzelspieler. Die Amerikaner sind damit aber trotzdem das größere, lautere Gesamtpaket durch den Patriotismus. Und die Engländer oder die Europäer schaffen es aber dadurch, dass sie wirklich versuchen, als europäische Einheit gegen das große Amerika vorzugehen. Absolut. Und am Ende ist es jetzt, so wie du es so schreibst, ja heute größer denn je als eine richtige Rivalität. Ich verstehe schon, da steckt bestimmt auch drin, sich gegenseitig anzuschreien oder also je nachdem, wo du bist, hast du ja quasi keine Auswärtsfans. Also wenn du in Europa bist, werden ja nicht so viele Amis da sein, dass du das irgendwie Du sagst schon, ja, okay.
600 bis 800 Millionen, die das im Fernsehen angucken.
Ja, aber ich rede
auch. Die kommen auch live davor.
Okay, aber
da ist die Hölle los.
Das heißt, auf beiden Seiten. Okay, das heißt, das ist auch ganz schön. Das heißt, es gibt auch auf den Drängen, sage ich jetzt mal, oder am Kurs, gibt es auch genug von beiden Seiten.
Ich stelle in die Shownotes ein paar Links rein zu Filmen, unter anderem vom ersten Abschlag. Das ist ein Sangeswettbewerb der Fans, lange bevor die Spieler überhaupt da sind. Es lohnt sich, sich das mal anzugucken. Das ist einfach eine fantastische Stimmung.
Ja, finde ich total spannend. Das heißt, wir sind insgesamt aber bei einem krassen Paket heute. USA gegen Europa auf allerhöchstem Niveau im Golf, auf allerhöchster Rivalitätsstufe offensichtlich. Ne? Die nehmen das alle richtig ernst und schieben ein bisschen zur Seite. Und trotzdem hast du ja am Anfang gesagt, es ging immer um Ehre. Und jetzt geht's um was?
Bei den Europäern immer noch um die Ehre. Und darauf sind sie auch stolz. Ja. Die Europäer. Tradition. Wir sind die, wo es angefangen hat. Und wir wollen diese Tradition hochhalten. Die Amerikaner, insbesondere seit der Ära Tiger Woods, Phil Mickelson, maulen seit Jahren daran rum, dass sie kein Geld kriegen. Und das sind die Spieler, die sagen, wir verdienen doch. Also, die PGA bekommt das Geld, unser Verband bekommt das Geld, die Fernsehgelder. Wieso kriegen wir nichts davon ab? Die verdienen hier eine Mörderkohle, wir möchten was davon abhaben. Die Europäer sagen, darüber diskutieren wir nicht. Der Ryder Cup, da geht es nur um die Ehre. Die Amerikaner haben so lange rumgemault, bis man zunächst gesagt hat, okay, ihr kriegt zwar kein Geld, aber ihr dürft über eine bestimmte Summe jeder verfügen, die ihr guten Zwecken spendet. Dann haben die gesagt, ja, das ist nett. Das hat genau ein oder zwei Ryder Cups gehalten, haben sie wieder gesagt, wir wollen Geld verdienen. Die PGA of America ist jetzt eingeknickt. Die Amerikaner verdienen jeder $200,000 nur für die Teilnahme. Da geht eine Tradition echt zu Ende und das ist schade.
Ist das nötig? Brauchen die das?
Also ich bin sicher, wer sich's anguckt, wir werden viele Fans sehen dieses Mal, die mit großen Geldbündeln da stehen und auch entsprechend sich Gesänge und sonstige Hecklerrufe zurechtgelegt haben. Es ist echt unnötig. Die Jungs verdienen ein Schweinegeld. Und es nimmt dieser Veranstaltung ganz viel, dass es da jetzt auch um Geld geht. Gott sei Dank machen die Europäer nicht mit. Ich glaube auch nicht, dass sie es jemals machen werden, weil das ist eine Frage der Ehre.
Ja, hoffentlich, ne? Also am Ende des Tages, so wie du es beschreibst, lebt es ja eben genau davon. Trotzdem ist es durchkommerzialisiert, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Es wird große Partner geben. Irgendjemand wird an dem Ding viel Geld verdienen oder irgendwo wird Geld laufen. Das ist ja keine Benefits-Veranstaltung wahrscheinlich am Ende des Tages.
Ja, nur wenn es die Verbände gewinnen und es dann in Jugendarbeit, in Plätze oder in was unterstecken, dann ist es ja auch völlig in Ordnung.
Ja, genau.
Und ich meine, das sind also die Jungs, die da antreten, sind alles Multimillionäre.
Ja.
Also der trifft es keinen Arm.
Deswegen
also
wirklich, denke ich, die 200 Kader, so eigentlich Kindergeburtstag, das klingt ey, wirklich nach Ego mehr.
Nochmal, die größten Turniere in Amerika, 20 Millionen Preisbörse pro Turnier. Nicht für alle, sondern pro Turnier. Und das ist nur die oberste Kategorie, da gibt es ja noch x Turniere darunter, die alle für ein Mördergeld da spielen.
Aber haben wir damit dann die Geschichte erzählt oder gibt es noch wichtige Fakten, die wir brauchen, um jetzt für die jetzt das hier rein dann fürs Wochenende vorbereitet zu sein?
Also zum einen, für die noch nie Golf geguckt haben, kleiner Tipp, was ist die komplizierteste Sportbewegung, die es überhaupt gibt, sportwissenschaftlich gesehen?
Jetzt kommst du ja wahrscheinlich mit Schwung, ne? Oder?
Stabhochsprung. Nummer zwei. Stabhochsprung ist die komplizierteste Sportbewegung. Nummer zwei, Golf.
Ja.
Das ist wirklich magisch, wenn du es kannst und wenn es funktioniert. Aber wir beide wissen, meistens funktioniert es nicht und es fühlt sich nicht toll an.
Soll ich dir sagen, ich habe, wie gesagt, gespielt und dann wurde ich halt jemand gefilmt. Und ich sehe einfach, der Schwung fühlt sich, wenn ich schwinge, besser an, als wie ich ihn auf Video sehe, wie krüppelig ich da aussehe, wenn ich schwinge, alter Schwede.
Es ist ein toller Sport.
Ja.
Es macht tierisch Spaß. Es ist bis ins hohe Alter möglich. Unser großer Held Bernhard Langer spielt auf der Senior-Tour mit 68 und verdient sogar noch richtig Geld, ist richtig gut unterwegs. Es lohnt sich, sich den Sport anzugucken. Es ist echter Sport, es ist voller Hochleistungssport. Konzentrationsmäßig ganz, ganz oben. Da musst du wirklich leisten, 3 Tage lang. Ich freue mich tierisch drauf, dass es wieder losgeht. Ich werde wieder 3 Tage lang vorm Fernseher sitzen und mir das Zeug angucken. Und zwar jede Szene, jeden Ball und werde begeistert sein.
Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Also wir schaffen es ja nicht mehr, ne? Ich glaube, es ist, glaube ich, relativ cool. Weil ich sag dir ganz ehrlich, jetzt hier mit dir eine Stunde über Ryder Cup reden und mir war schon klar, dass ich das mag, aber ich bin noch nie so also nah dran gewesen, dass ich ich muss da hin, verdammt nochmal. Mhm. Ich meine, ey, wir haben das Urban Hitters Collective gegründet, um Golf anders zu sehen. Ich glaube schon, dass das in seiner in seinem Kern immer noch alles traditionell Golf ist und die werden alle Kappe nicht verkehrt rum und die müssen kragen und drumherum und die Clubhouse oder die ganzen Sponsoren, das wird alles Golf-Etikette sein und bla bla bla. Das heißt, es ist wahrscheinlich doch noch nicht ganz da, wo ich mit Hitters Club hin will. Aber von der Attitude der Leute wirkt es wie, das sind die Jungs, die auf jeden Fall Vollgas geben.
Die Crowd, die da hingeht, bei der möchten wir beide auch mal einen Tag lang dabei sein. Das garantiere ich dir. Du wirst Spaß deines Lebens haben, wenn du da einen Tag lang bist.
Ja, das mich erfährt.
Das ist großartig. Wo sind wir? Wir sind in Amerika. Es ist ein Auswärtsspiel.
Ja.
Wenn du dir anguckst, wer da spielt, bei den Wettanbietern liegen die Amerikaner vorn. Von den besten 8 der Weltrangliste, inklusive der Nummer 1.
Wer ist denn die Nummer 1 überhaupt?
Scottie Scheffler. Spielen mit Thomas Morikawa, Henley, Sporn und Schoffele 6 auf der amerikanischen Seite.
Ja.
Und dann haben sie einen Typen, den musst du dir echt mal angucken, Bryson DeChambeau, das ist so ein Grudge-Leader. Das ist so einer, der auch weiß, wie Trash-Talk geht.
Den hat der Captain reingeholt wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja. Das ist ein Tier. Muskelberg spielt nochmal ein bisschen anderes Golf. Mörderlich, den sich anzugucken. Aber auch der Rest der Mannschaft, echt super. Wie gesagt, Heimspiel, die Amerikaner drehen wahrscheinlich wieder durch. Was soll da schiefgehen? Die Amerikaner werden gewinnen. Aber wer den Podcast gehört hat, weiß, was passieren kann, ist Team Europe.
Ja.
Und die Europäer treten an mit fast der geschlossenen Mannschaft von vor 2 Jahren und die hat die Amerikaner schön in Grund und Boden gespielt. Sie haben echt tolle Spieler. Sie haben mit Rory McIlroy, mein derzeitiger Lieblingsspieler, und Tommy Fleetwood 2 super erfahrene Jungs, die echt in Form sind. Justin Rose, 2. im Masters in Augusta hinter McIlroy. Richtig gute Jungs. Sie haben mit John Rahm, dem Spanier, und Achtung, dem zweiten Österreicher, Sepp Stracker, 2 echte Mentalitätsmonster da drin, und vor allen Dingen Shane Lowry, Kumpel von Rory McIlroy, ihre. Und einer, der pushen kann und der auch schön Trash-Talken kann und der genau weiß, wie Psycho-Kriegsführung geht. Also, ich glaube, die Europäer haben eine Chance. Die ist klein, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster. Mein Tipp, 15-13 für die Europäer.
Wer hat denn davor gewonnen?
Die Europäer in Rom.
Stimmt. Das heißt, 14-14 wird auch reichen.
14-14 würde auch reichen.
Spannend. Ey, so oder so, ich bin drin. Ich würde sagen, wir fassen zusammen. Die Kollegen werden bestimmt wieder die Hütte abreißen. Es ist ja dann in der Nacht, das heißt, wenn ihr das verfolgen wollt, ne, stellt euch einen Wecker, aber wenn ihr Hubertus zuhört, könnt ihr euch sicher sein, es lohnt sich. Und The Grudge on Tour dann in 2 Jahren beim Riders Cup in, wo ist der dann, weiß man das schon?
Der ist wieder in Europa und jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß nicht, wo die nächste. Doch, natürlich, die ist in Irland.
Oh, auch noch schön, klassisch.
Und die ist in Irland und ist nicht im K-Club, sondern.
Wir werden es herausfinden. Am Ende ist es jetzt für diese Folge auch egal. Ihr werdet es wissen. Wenn ihr jetzt so angefixt seid wie ich, dann sehen wir uns in 2 Jahren in Irland auf irgendeinem Golfplatz und schreien und singen Lieder.
Oder auf YouTube, wenn es demnächst heißt, Nico Backspin gegen Hubertus von Lobenstein live. Das ist die Herausforderung jetzt.
The Grudge. Ich mach Team USA an der Stelle.
Alles klar.
Danke, Hubertus. Das war The Grudge. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder mit einem neuen Grudge. Können wir schon erzählen, ne? Denn da geht's wieder rund.
Ja, das stimmt. Und da wird's dann mit der Verteilung der Sprachanteile wahrscheinlich etwas andersrum sein, weil da nähern wir uns deinem Herzen nochmal deutlich näher an.
Wir gehen in die NBA.
So ist es.
Los Angeles Lakers gegen Boston Celtics.
So ist es. Ich freue mich drauf.
Bis nächsten Monat. Danke. Tschüss.
Bis dann. Ciao. The Grudge.